Sie waren wirklich gute Freunde, diese vier. Sie kannten sich seit Kindheitstagen und hatten immer viel miteinander unternommen. Zwei Jungs, zwei Mädchen, enge Freunde. Sie hatten einander alles anvertraut, auch das, was man den Eltern ganz bestimmt nicht erzählt. Nur jetzt war einer von ihnen tot. Die beiden Frauen inzwischen lebten noch in dem Dorf und sie waren da, als er krank wurde, als es schlechter mit ihm wurde und als es zu Ende ging. Der vierte im Bund war nicht da. Er war immer viel unterwegs im ganzen Land. Aber als er hörte, dass sein bester Freund so schwer erkrankt war und als klar war, dass die Ärzte nichts mehr würden tun können, da ist er sofort zurückgereist in das Dorf ihrer Freundschaft. Und da stehen sie jetzt am Grab, die beiden Frauen und er. Und es ist ein Tumult an Gefühlen in seiner Seele, dieses schmerzhafte Ziehen im Herzen. Tja, und es heißt von ihm an dieser Stelle in etwas altertümlichem Deutsch, die Augen seien ihm übergegangen. Das trifft es eigentlich ganz gut. Die Augen sind ihm übergegangen. Das heißt doch, er hat Rotz und Wasser geheult. Und er hat sich nicht dafür geschämt. Mancher, der dabei war, sagte, der ist doch sonst so souverän. Aber hier, am Grab seines besten Freundes Lazarus, neben den Schwestern Martha und Maria, ist Jesus einfach nur todtraurig. Und wer hätte so etwas nicht schon erlebt, an einem Grab zu stehen? Vor kurzem hat der Journalist Johannes Laubmeier seine Geschichte in der Zeit erzählt. Es ist die Geschichte von ihm und seinem Vater, und der Vater ist schon 10 Jahre tot, aber es ist nicht vorbei. Es war so, eines Abends hatte sich der Vater noch auf den Weg gemacht, und er hatte noch an der Tankstelle Tabak gekauft und ist dann mit seinem Motorrad losgefahren. Und kurz hinter dem Ortsausgang hat ihm ein Auto die Vorfahrt genommen und der Vater ist auf der Stelle gestorben. Es hieß später, er habe keine Chance gehabt. Johannes Laubmeier sagt, er habe sich eigentlich nie über den Tod Gedanken gemacht. Klar, Großeltern sterben so, wenn sie Mitte 80 sind, Rockstars ein paar Jahrzehnte früher. Aber Väter doch nicht. Die sterben doch nicht so einfach. Es war auch bei ihm dieser Tumult in der Seele. Er hörte sich wieder und wieder die CD von Mark Knopfler an, die sein Vater so gemocht hatte. Als eine Schulfreundin ihn trösten und umarmen wollte, ganz hilflos, hat er es stocksteif über sich ergehen lassen. Nachts hat er immer wieder geträumt, es sei gar nicht passiert und ist dann schweißnass aufgewacht. Es war nie wirklich vorbei. Immer wieder geht er zur Unfallstelle, verharrt dort, geht weg und kommt wieder dorthin zurück. Irgendwann, sagt er, habe er sich an den Zustand gewöhnt. Vater ist weg. Es wurde irgendwie normal, meistens jedenfalls, bis er sich eines Tages eine neue Küche kaufte bei IKEA. Und als er mit den Teilen zu Hause war, dachte er, hey, ich rufe mal eben Papa an, der soll mir helfen. Und Papa würde kommen mit all seinem Werkzeug und Papa würde alles besser wissen und sie würden sich streiten. Und am Ende in der fertigen Küche mit einer Flasche Bier in der Hand würde er sagen, das haben wir doch gut hingekriegt. Es wird nie normal, wenn Vater nicht mehr da ist. Später ist er bei einer Lesung. Eine junge Autorin erzählt über ihr Verhältnis zu ihrem Vater. Und unser Journalist sieht, wie ein älterer Mann in der letzten Reihe sitzt und die ganze Zeit lächelt. Ihr Vater. Und wieder sagt er, es wird nie wirklich ganz normal. Er schreibt, auf einmal war da wieder das Gefühl, das ich nicht beschreiben kann und das mich doch in unregelmäßigen Abständen heimsucht. ein sanftes Ziehen, das sich wie eine Decke auf meinen Brustkorb legt, ein Schmerz wie ein leiser, tiefer Ton. Du fehlst. Vom Abschied nehmen. Ein richtiges November-Thema. Manche Abschiede fallen uns nicht schwer. Man geht aus einer Wohnung, in der man sich nie so recht wohlgefühlt hat, aus einem Seminar, das ein bisschen langweilig gewesen ist, aus einer Bundesliga-Saison, wenn zum sechsten Mal derselbe Verein Meister geworden ist. Manche Abschiede sind leicht. Andere Abschiede tun mehr weh. Mir geht es immer in dieser Jahreszeit so Anfang November, wenn die Blätter fallen, wenn es draußen kühler wird, auch ein bisschen grau und allmählich ein bisschen ungemütlich und ein langer, langer pommerscher Winter wartet. Dann merke ich etwas von dieser Symbolkraft, die Rainer Maria Rilke in seinen Gedichten zum Ausdruck gebracht hat. Rilke dichtet, die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt und sieh dir andere an. Es ist in allen. Das Fallen der Blätter, das Ende der Jugend, die Kinder, die aus dem Haus gehen, das Haus, in das wir nie wieder zurückkehren werden, die Beziehung, um die wir vergeblich gerungen haben, der Bruder, der stirbt und es ist so viel unausgesprochen geblieben, wie in dem Lied von Xavier Naidoo. Der geliebte Mensch, der nie wieder durch diese Türe treten wird. Und was würden wir nicht geben, wenn er nur noch einmal durch diese Türe käme? Es ist wie in unserem Theaterstück. Alte Menschen, junge Menschen und heute immer mal auch solche, die niemanden haben. Wie schrecklich, um die niemand zu trauern scheint. Und jeder Verlust, den wir erleiden oder von dem wir hören, kann in uns etwas anderes wachrufen, nämlich die Frage, was oder besser wen werden wir noch alles verlieren? Mir geht dann ein Lied von Reinhard May durch den Sinn, wo er einmal sagt, ich stelle mir vor, wir zwei eines Tages auf einem einsamen, menschenleeren Bahnsteig und einer steigt ein und fährt weg und der andere bleibt allein zurück. Einer fährt weg für immer und der andere allein zurück für immer. Und dann tut der Tod, was er am liebsten tut, er scheidet, bis dass der Tod uns scheidet. Und dann diese merkwürdigen Gefühle von Leere, von Schmerz, von Zorn, von Einsamkeit. Am Anfang kommen sie ja noch, die anderen Leute, kümmern sich, aber mit der Zeit werden die Anrufe seltener und die Besuche kürzer. Müsste es nicht endlich mal wieder gut sein? Aber dann kommen diese schlimmen Tage, der Geburtstag und der Todestag und Weihnachten. Mein Gott, Weihnachten. Weihnachten ist am schlimmsten. Und da fehlt der, mit dem man alles besprechen konnte. Die Hand, die hielt und stützte, die half und streichelte. Da ist diese merkwürdige Stille in der Wohnung. Da sind diese Gänge zum Friedhof. Und da sind diese Gegenstände, diese ganz banalen und alltäglichen Gegenstände voller Erinnerung. Und der Tod tut, was er immer tut, er scheidet. Was ist das eigentlich, Trauer? Vor ungefähr 100 Jahren hat Sigmund Freud in einem Satz das Wesentliche auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf einen Verlust, meistens eines geliebten anderen Menschen. Liebe Gäste, Trauer ist regelmäßig, das ist das Erste. Sie gehört zu unserem Dasein. Wer trauert, der ist nicht krank, der ist nicht schwierig, der ist schon gar nicht verrückt, sondern er reagiert auf einen schweren Verlust. Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf einen Verlust. Ich soll heute Abend hier keinen Vortrag halten über Trauerarbeit, aber ich möchte drei Dinge kurz ansprechen, die vielleicht hilfreich sind, wenn Sie selbst gerade einen Verlust erlitten haben oder wenn Sie jemanden begleiten möchten, der einen Verlust erlitten hat. Das Erste, was wir gelernt haben über Trauer, ist, dass wir lange brauchen, um einen Verlust wirklich zu begreifen, um es wahrhaben zu können, was da passiert ist. Ich war einige Jahre Seelsorger in einer Kinderklinik und habe eine Mutter begleitet, die bei der Krankheit ihres Kindes immer dabei war, in allen schweren Phasen und auch als es zu Ende ging. Und als es zu Ende war, ging sie nach Hause. Und am nächsten Tag kam sie in die Klinik, stand wieder da, wollte es nicht wahrhaben, wollte ihr Kind besuchen. Wir brauchen lange, um den Verlust zu begreifen. Und dann brauchen wir es, dass wir immer wieder dieselben Geschichten erzählen dürfen. Und wie gut, wenn die um uns herum dann die Geduld nicht verlieren. Und dann diese merkwürdigen Gefühle, die ihre Zeit brauchen. Das Entsetzen, dass der andere nicht mehr da ist. Die Gefühle, ob wir ihm gerecht geworden sind, ob wir alles Nötige getan haben. Oder genau umgekehrt, der Zorn, dass der andere uns einfach allein und im Stich gelassen hat. Früher hat man dann gesagt, irgendwann in diesem langen Weg müssen wir es lernen, den anderen Menschen so ganz aus unserem Leben zu entlassen, uns ganz von ihm zu lösen. Heute weiß man das ein bisschen besser. Der andere bleibt immer ein Teil meines Lebens, nur anders. Mit dem, was an Erinnerungen und Geschichten da ist, mit dem Lebensraum, den wir zusammen gestaltet haben, mit dem, was ich durch ihn geworden bin, bleibt er ein Teil meines Lebens. Aber dass ich es lerne, ohne ihn, mit ihm zu leben, das braucht Zeit. Das braucht unter Umständen lange. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, wir trauern sehr, sehr unterschiedlich. Früher hat man gedacht, es gäbe so etwas wie einen ganz normalen, geregelten Ablauf jedes Trauerprozesses. Erst will man es nicht wahrhaben, dann wird man aufgeregt und klagt bei dem Schicksal, bei dem Arzt oder beim lieben Gott. Dann wird man so erschöpft und ein bisschen sehr deprimiert. Und irgendwann schließt man seinen Frieden mit dem, was man eh nicht ändern kann. Auch da wissen wir heute, dass es so einfach und so leicht nicht ist. Wir trauern unterschiedlich. Männer trauern anders als Frauen. Menschen, die eher nach außen gewandt sind, trauern anders als die, die eher introvertiert sind. Wir trauern unterschiedlich. Es gibt kein korrektes Trauern. Es gibt einfach nur Trauern. Und das Einzige, was fatal wäre, wäre, sich diesem Trauern einfach zu entziehen. Denn das funktioniert nicht. Wir trauern so unterschiedlich, dass wir uns selbst in der Trauer manchmal gar nicht wiedererkennen. An einem Tag ist es ganz furchtbar und wir sind am Boden zerstört. Am nächsten geht es einigermaßen. Am dritten Tag können wir sogar lachen über die alten Geschichten und Anekdoten. Und einen Tag später, da reicht der Anblick der Hausschuhe des geliebten Menschen, dass uns die Augen übergehen und die Tränen fließen. Wir trauern sehr unterschiedlich. Bis es vielleicht wirklich irgendwann so ist, dass wir damit leben können, dass wir uns auch die helleren Farben wieder erlauben, das Lachen und die Freude, ohne das Gefühl zu haben, wir verrieten den anderen Menschen. Es dauert lange, es geht sehr unterschiedlich. Und das Dritte, wir brauchen, wenn wir trauern, andere Menschen. Wir brauchen andere Menschen. Und zwar solche, die uns die Sprüche ersparen, die sowieso nicht trösten können. Wir brauchen Menschen, die besser zuhören als reden können, die mit uns die schweren Wege gehen, die uns Suppe bringen, wenn wir sie brauchen, die wissen, wann wir alleine sein müssen und die wissen, wann wir auf keinen Fall alleine bleiben dürfen. Wir brauchen andere Menschen auf unserem Weg. Es ist gut, dass wir das alles über Trauer wissen. Wir haben sie eingeladen, über Trauer nachzudenken, und wenn die Veranstaltung zu Ende ist, gibt es noch die Möglichkeit, auch persönlich etwas vertieft über diese Dinge mit uns zu sprechen. Wir haben sie aber auch eingeladen, weil wir gesagt haben, wir möchten mit ihnen nachdenken, was denn der christliche Glaube zu all dem sagt. Und es sind zunächst einmal zwei kleine Auskünfte. Die erste Auskunft: der christliche Glaube schließt all das, was wir etwa seit Sigmund Freud über die Trauer wissen, nicht etwa aus, sondern ein. Und Christen ergeht es in der Trauer auch nicht großartig anders als allen Menschen. Sie machen dieselben Prozesse durch. Sie haben vielleicht diese alten Gebete und Lieder, die in der Bibel aufbewahrt sind, um eine Sprache für das zu finden, was sie da erleiden. Aber dann, und das ist die zweite Auskunft, stehen wir vor einer Frage. Einer Frage, die sich kirchliche Menschen ebenso stellen wie religiös unmusikalische und religiös ungeübte. Wohin gehen die, die uns verlassen? Wo bleiben sie? Irgendetwas lässt uns so fragen. Irgendetwas lässt uns nicht zufrieden sein mit der nüchternen biologischen Auskunft, dass wir eben werden, sind und vergehen und dann von uns nichts bleibt, gar nichts bleibt. Wir fragen trotzdem und notorisch: Wo ist er, mein geliebter Mensch? Wohin ist sie gegangen, meine Gefährtin? Von dem Fußballtrainer Christian Streich, also das ist der Freiburger Trainer, der immer wie so ein Kobold an der Seitenlinie rauf und runter springt und den Bayern ein großes Ärgernis verschafft hat gestern. Der Christian Streich hat Folgendes in der Zeitung geschrieben: Das Leben ist vergeblich. Sie werden geboren, und in dem Moment, in dem sie geboren werden, ist die Katastrophe der Vergänglichkeit schon vorprogrammiert. Ist das alles? Wirklich? Oder ist unser Sehnen und Suchen eine vage Ahnung? Ist unser banges Hoffen nicht eine Ermunterung, weiterzufragen? Das Suchen und Sehnen muss doch nicht ein Zeichen unserer Schwäche sein, dass wir uns einfach nicht abfinden können. Es könnte doch eine blasse Erinnerung sein, dass wir Menschen noch eine andere Heimat haben, einen Hafen, den wir ansteuern, wenn wir von hier scheiden. Und darum geht's in dem nächsten Lied. Es geht um einen alten Mann und das Meer. Für uns Menschen hier an der Küste ist das ja ein gutes Bild. Die Küste, ein Hafen und ein alter Mann. Er schaut aufs Wasser hinaus, noch ist er da, aber bald wird er aufbrechen. Eine Fahrt weit hinaus aufs Meer, wohin das Auge schaut, nur Wasser. Ist da ein Ziel? Wird er irgendwo ankommen? Geht er vielleicht sogar uns nur voraus? Hören Sie selbst. Sie waren wirklich gute Freunde, diese vier. Ein unzertrennliches Quartett. Aber jetzt steht Jesus am Grab seines Freundes. Und ihm gehen die Augen über, er ist erschüttert. Er spürt den Schmerz und die Wut. Und die Menschen, die in seiner Nähe waren und das alles mit ansahen, die sagten nur: Boah, was muss er ihn lieb gehabt haben. Was immer Sie, liebe Gäste, bisher von Jesus gewusst oder über ihn gedacht haben, diese Geschichte zeigt auf jeden Fall eines: Jesus, dem wir Christen folgen und vertrauen und von dem wir sagen, dass in ihm Gott selbst in der Welt ist. Dieser Jesus ist kein Klotz und kein Stein. Er ist nicht herzlos, er ist nicht irgendwie ein unberührtes, höchstes Wesen. Ganz im Gegenteil, Jesus hat Herz. Er kann lieben, er kann Schmerz empfinden, er kann trauern und leiden. Und ich meine, Jesus verdient es schon deshalb, dass wir ihm zuhören und prüfen, was er zu sagen hat, weil er so ist, weil er Herz hat und den Schmerz kennt. Und so steht er da mit Martha und Maria, den trauernden Schwestern. Ihr Gespräch wird eine ungewöhnliche Wendung nehmen. Sie sprechen zunächst darüber, ob man nicht noch etwas hätte tun können und ob eigentlich genug geschehen ist, wie man das so tut bei einem frühen Tod. Hätten wir es hindern können? Aber dann sprechen sie über das, was jetzt noch zu hoffen ist. Und Martha hat noch so eine blasse Erinnerung an den Religionsunterricht. Und deshalb sagt sie, ja, irgendwann in weiter Ferne wird unser Lazarus auferweckt im Himmel zum ewigen Leben, am jüngsten Tag. Aber all dieses angelernte Wissen scheint sie nicht zu trösten und auch nicht so recht wirklich zu überzeugen. In weiter Ferne könnte es etwas geben, aber wer weiß es schon so genau? Und Jesus, was wird er tun? Wird er das religiöse Grundlagenwissen von Martha loben? Nein, er sagt etwas wirklich Unerhörtes. Er zeigt jetzt, was in ihm steckt. Er sagt Worte, die dabei waren, nie vergessen haben, sodass wir sie bis zum heutigen Tag hören können. Er sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Und das ist der Kern des christlichen Glaubens. Jesus identifiziert sich mit dem Leben schlechthin. Ich bin es, sagt er. Ihr sucht ein Leben, das dem Tod gewachsen ist. Schaut her, ich bin es. Und er wird das, was er hier sagt, beglaubigen. Er wird es beglaubigen mit einem kleinen Zeichen und mit einem großen Zeichen. Das kleine Zeichen, er ruft den Lazarus tatsächlich noch einmal aus dem Grab. Nach 3 Tagen. Also der war mausetot, der war nicht scheintot, der war wirklich mausetot. Aber Jesus ruft mit der Macht dessen, der die Welt aus dem Nichts ins Leben gerufen hat. Komm. Und als er sagt, komm, da kann der Tod den Lazarus nicht halten. Das ist aber nur das kleine Zeichen. Es ist ein kleines Zeichen, weil es vorläufig blieb. Lazarus kehrte zurück, aber nur auf Zeit. Irgendwann wird er wieder gestorben sein, hoffentlich alt und zufrieden. Das große Zeichen ist das Zeichen, das mit Jesus selbst geschah. Er hat seine Frist noch verlängert, aber es dauerte nicht lange, dass seine Freunde an seinem Grab standen und über ihn trauerten. Er, der nie etwas Böses getan hatte, wurde gefoltert und hingerichtet, erniedrigt, gekreuzigt, geschändet. Und dann hat man ihn begraben. Aber nach 3 Tagen war er zurück. 3 Tage später wurde er gesehen, quick, lebendig. 3 Tage später war er vom Tod erstanden. Der Tod konnte das Leben einfach nicht bändigen. Der Tod konnte Jesus nicht in den Griff kriegen. Das ist das große Zeichen. Und es ist das große Zeichen, weil Jesus danach nicht irgendwann alt und zufrieden gestorben ist. Er lebt. Er lebt in jener unsichtbaren Welt, die uns umgibt. Und er hat nie aufgehört, Menschen zu rufen. Du, ich bin das Leben und die Auferstehung auch für dich. Ich will versuchen, in 3 kleinen Schritten zum Abschluss zu beschreiben, was das für Sie bedeuten kann, wenn Sie vielleicht sagen, ich würde mich wohl mal auf einen oder 2 dieser Schritte einlassen. Nochmal anders gefragt, was also hat der christliche Glaube mit unserem Thema zu tun? Als erstes hatten wir gesagt, im Gefolge des Jesus von Nazareth zählt Mitgefühl, zählt Respekt, zählt geduldiges Begleiten. Wer es mit den Christen zu tun bekommt, soll also spüren, die haben etwas bei Jesus gelernt. Hier wird meine Trauer nicht beiseite geschoben. Hier muss es nicht nach ein paar Wochen irgendwie alles wieder gut sein. Unsere Gemeinden sollen also Orte sein, an denen die, die trauern, eben nicht im Stich gelassen werden, an denen sie nicht hören, stell dich nicht so an, das Leben muss doch weitergehen. Wo Jesus im Zentrum steht, da sollen trauernde Menschen das finden, was sie so dringend brauchen. Ohren, die zuhören, Hände, die helfen, Münder, die keine dummen Sprüche machen. Genug Kaffee und bitte auch genug Schokolade. Vielleicht eine Sprache für die Verluste in den alten Liedern und Gebeten. Wäre das ein Schritt? Würden Sie das einmal ausprobieren, ob Ihre Trauer einen Heimathafen findet in der Gemeinschaft derer, die Jesus folgen? Und als zweites würde es darum gehen, eine Frage wirklich zu stellen. Wie kommt es eigentlich, dass wir Menschen nicht aufhören können, über diese furchtbare Grenze hinauszufragen? Könnte es nicht wirklich sein, dass in unserem Suchen eine blasse Erinnerung sich meldet, dass uns nicht der Tod als letztes Ziel bestimmt ist? Dann aber ginge es darum, sich mit dieser ungeheuren Behauptung auseinanderzusetzen, die Jesus in die Welt gesetzt hat. Mehr noch nicht, sich damit wirklich auseinandersetzen. Jesus sagte nicht, ich erzähle euch mal von einem schönen Leben nach dem Tod. Er sagte, ich selbst, Jesus, Mensch aus Nazareth in Israel, bin Leben und Auferstehung. Wer sich mir anvertraut, wer sich mir anschließt, wer mir erlaubt, sein Trost und seine Kraft zu sein, der bekommt daran Anteil an Leben und Auferstehung. An dem beißt sich der Tod die Zähne aus. Der geht durch das bittere Sterben weiterhin durch. Aber er geht nicht vom Leben in den Tod. Er geht vielmehr vom Leben ins Leben, durch das Sterben hindurch. Und das Ungeheure ist, dass Jesus dieses allen Menschen öffnet, allen, die es nur ertragen können. Keiner muss sagen, ich bin zu schlecht, ich bin zu traurig, ich bin zu skeptisch, ich bin doch nicht kirchlich aufgewachsen, ich bin zu böse, ich bin nicht religiös genug. Jedem, der es sich nur gefallen lässt, öffnet Jesus diese Tür. Wer es mit mir zu tun bekommt, sagt er, hat Anteil an diesem Leben, hier und jetzt. Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt, denn er geht nicht vom Leben in den Tod, er geht vom Leben ins Leben. Sie müssen, gerade wenn Sie nicht religiös sind, sagen, das ist mir zu hoch. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn Sie das so sagen. Aber vielleicht sagen Sie dann auch, warum eigentlich ist diese Botschaft nicht tot zu kriegen? Warum hilft sie schon so lange und nahezu auf der ganzen Welt, Menschen mit dem Sterben, der Trauer und dem Tod am Ende doch zu Rande zu kommen? Wäre das ein zweiter Schritt? Sich auseinandersetzen mit der Behauptung von Jesus, ihr nachspüren, sie diskutieren, über sie nachdenken, über sie streiten meinetwegen, aber herausfinden, was das ist, was Menschen so dermaßen trösten kann. Einen letzten Schritt würde ich noch nennen. Und ich muss jetzt eines betonen. Ich muss betonen, dass wir mit dem, was ich jetzt sage, über uns reden. Wir reden darüber, dass sich in jeder Trauer auch das eigene Ende ankündigt, die eigene Vergänglichkeit. Und ehrlich muss ich an dieser Stelle sein, weil wir über andere nie eine Aussage machen können, über ihren Weg durch das Sterben hindurch in die Wirklichkeit Gottes. Wir können die, die von uns gegangen sind, in Gottes Hand legen und wir können ihn bitten, dass er ihnen den Frieden und uns den Trost gibt. Aber weiter kommen wir nicht. Aber wenn sich in jeder Trauer auch unser eigenes Geschick meldet, dann geht es um diese Frage: Dürfen wir für uns Hoffnung haben? Und da sagt Jesus, hör doch hin, ich bin auch für dich Leben und Auferstehung. Und dazu braucht es diesen letzten Schritt. Der christliche Glaube ist nicht die Aufforderung, schräge Behauptungen zu glauben. Der christliche Glaube ist vielmehr die Einladung, Jesus kennenzulernen. Nun weiß ich auch, dass das nicht dasselbe ist, wie man einen neuen Nachbarn kennenlernen könnte. Es ist schon etwas anderes. Aber ich meine es in dem Sinn, dass wir Erfahrungen mit Jesus machen können. Ich bin, sagt Jesus, das Leben in Person. Ich bin die Auferstehung und ich bin zugänglich. Ich bin für dich erreichbar. Du kannst mit mir sprechen. Du kannst mir deine Trauer erzählen. Und das wird sich vielleicht am Anfang merkwürdig, komisch anfühlen, so ins Unsichtbare zu sprechen zu einem, von dem erst einmal nur behauptet wird, dass er da ist. Ist da draußen jemand? Aber das ist die Erfahrung von Menschen seit bald 2000 Jahren, dass er antwortet, dass es Resonanz gibt. Allmählich oder plötzlich, mal stärker, mal schwächer, mal eher im Verstand und mal eher im Herzen, wächst eine Zuversicht. Er ist wirklich da, für mich, mein Tröster, mein Überwinder des Todes. Diese Gewissheit stellt sich ein, ganz allmählich oder plötzlich, im Kopf oder im Herzen, mal stärker, mal schwächer, wenn wir es versuchen, mit ihm zu sprechen. 3 Schritte. Wie wär's? Würden Sie den einen oder anderen riskieren, wagen, probieren? Zu Beginn habe ich Rainer Maria Rilke zitiert, aber das Gedicht nicht zu Ende gebracht. Vom Fallen der Blätter und vom eigenen Fallen war da die Rede. Das Gedicht endet so, mit der Hoffnung, die mit Gott in der Welt ist. Wir alle fallen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Ich bin das, sagt Jesus, Leben und Auferstehung für dich. Vielen Dank für Ihre Geduld.